Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Fit und Fundiert von Primetime Fitness. Hier dreht sich alles um Training, Fitness, Gesundheit und Ernährung. Heute sprechen wir über eine kleine Struktur im Knie, die erstaunlich viel Aufmerksamkeit bekommt, nämlich die Menisken. Vielleicht wurde euch ein Meniskusriss im MRT oder wurde bei euch ein Meniskusriss im MRT festgestellt. Vielleicht schmerzt das Knie beim Treppensteigen, beim Sport oder wenn ihr in die Hocke geht und ihr merkt dann, ihr habt so eine Blockade, kommt nicht mehr richtig hoch. Und vielleicht stellt ihr euch gerade genau die Frage, was darf ich eigentlich noch machen? Muss ich mein Knie schonen? Kann ein Meniskus von selbst heilen? Brauche ich möglicherweise eine Operation? Und ja, wann darf ich wieder trainieren? Und genau darüber sprechen wir heute. Und bei mir ist heute Dr. Felix Söller, Sportorthopäde und unser medizinischer Experte. Felix, schön, dass du dabei bist.
Guten Abend, liebe Zuhörer und Zuschauer. Lieber Thomas, vielen Dank für deine einleitenden Worte wieder mal. Ja, ich freue mich sehr auf das heutige Thema, weil es ein sehr interessantes und vielseitiges Thema ist und wo viele, viele neue Facts mittlerweile im Raum stehen, die man vor 10, 15 Jahren noch nicht so drauf hatte oder nicht kannte. Von daher ist es bestimmt ein sehr, sehr interessanter Abend. Ich bin selber Orthopäde, ein Team mit einem größeren Kollegen-Team in München haben eine große orthopädische Praxis, wo wir eben genau solche Sportverletzungen diagnostizieren und entsprechend besprechen und therapieren. Und dadurch ist es natürlich ein Alltagsthema, was wir jeden Tag mit verschiedenen Menschen, Patientinnen und Patienten besprechen und eben eruieren, welche Behandlungsstrategien hier denn am vernünftigsten sind.
Sehr gut. Bevor wir beginnen, noch ein wichtiger Hinweis. Wir können heute Zusammenhänge erklären und allgemeine Empfehlungen geben. Eine individuelle Diagnose können wir in diesem Webinar natürlich nicht stellen. Das heißt also, wir werden hier allgemein, ich sage jetzt mal, in den Raum reinreden, was es dazu gibt und was da passieren kann. Da ist ja der Felix, Gott sei Dank, der Experte dabei. Und Felix, ich kann mich noch sehr gut erinnern, manchmal ja, trifft man auf der Trainingsfläche, trifft man einen ja, Kunden, der hat eine Narbe am Knie, mondsichelartig, relativ groß, aufgeschnitten gewesen. Und wenn man dann fragt, Mann, was hast denn du an deinem Knie gemacht? Und dann sagt er, ich hatte vor 25 Jahren hatte ich einen Meniskusschaden und der wurde dann operiert. Und da werden wir auch so ein klein bisschen noch was drüber erfahren. Das sieht heute natürlich ganz anders aus. Und Felix, ich stelle dir mal zum Anfang gleich schon mal eine Frage. Wenn jemand zu dir kommt und sagt, mein MRT zeigt einen Meniskusriss, wie dramatisch ist diese Diagnose zunächst einmal?
Also ich sage mal, wenn jemand kommt und sagt, mein MRT hat ergeben, dass ich einen Meniskusriss habe, kommt meine Gegenfrage, was haben Sie denn eigentlich für Beschwerden? Denn ganz klar ist, dass wir im Zeitalter der MRT-Diagnostik Sachen zu sehen bekommen, die wir früher nicht gesehen haben, die wir früher ertastet haben durch Tests etc. Das heißt, wir kommen in eine Situation, wo man natürlich viel mehr sehen kann, aber die Gefahr besteht, dass man natürlich hier auch viel mehr Interpretationen reinbringt in Sachen, die vielleicht klinisch irrelevant sind. Ja, zum Beispiel ein Innenmeniskusriss, der die Oberfläche des Meniskusgewebes nicht erreicht, also im Gewebe befindlich ist, den sehen wir natürlich im MRT, aber hat er denn wirklich klinisch eine Relevanz? Wahrscheinlich nein, weil er sich weder einklemmt noch irgendwelche Symptome macht. Das gilt auch an der Wirbelsäule, es gilt an allen Strukturen. Wir sehen feinste Veränderungen, die teilweise natürlich degenerativ sind. Das ist ein völlig altersentsprechender Zustand, eine Veränderung zu sehen. Aber haben die dann auch wirklich einen Einfluss drauf und sind die auch wirklich die Schmerzursache? Und da möchte ich jetzt mal behaupten, dass es sehr wenige Meniskusrisse gibt, die wirklich symptomatisch sind. Da kommen wir später noch dazu. Also wenn jemand wirklich kommt und sagt, in meinem MRT ist ein Meniskusriss zu sehen, dann würde ich sagen, ja, erstmal, was tut genau weh? Wie ist der Schmerz? Bitte legen Sie sich mal auf die Liege. Ich fasse jetzt Ihr Knie an. Das wird meine Antwort drauf. Und dann können wir uns das MRT mal in Ruhe zusammen anschauen. Vorher nicht.
Ja, Das heißt also, ein Meniskusriss im MRT ist noch keine automatische Operationsindikation. Und um zu verstehen, warum, müssen wir erstmal anschauen, was dieser Meniskus überhaupt macht. Das heißt also, Felix, nehmen wir einmal jemand mit, der mit Anatomie überhaupt nichts zu tun hat. Ne? Was ist der Meniskus eigentlich?
Also grundsätzlich, Meniskus ist ein Zwischengewebe zwischen dem Oberschenkel und dem Unterschenkel im Knie. Weil wir eben im Knie ein Scharniergelenk mit einer leichten Rotation haben, haben wir das Problem, dass das Knie nur von den Bändern gehalten wird. Ja, es ist eine flache Scheibe des Schienbeinplateaus, da liegt der Oberschenkel drauf und der rollt sich ab und hat damit diese Scharnierfunktion. Das Kreuzband hält nach vorne das vordere, das Kreuzband nach hinten hält die hintere Bewegung, die Seitenbänder halten stabil und damit ist das Knie eigentlich geführt. Damit aber noch eine gewisse Mehrstabilität hat, hat die Natur sich was Pfiffiges überlegt, und zwar eine Art Umrandung des Schienbeinplateaus. Da wir ja in der Mitte die Kreuzbänder haben, ist diese Umrandung geteilt in den Innenbereich und den Außenbereich. Und dieser Rand, der um das Schienbeinplateau herumgeht, nennen wir Meniskus. Innenseitig ist der Meniskus am Innenband festgewachsen. Deswegen ist er kritischer, sage ich noch gleich was dazu. Am Außenbereich ist er mehr am Knorpel, sprich am Knochen fixiert. Das heißt, er ist etwas weg vom Außenband und damit nicht so gefährdet. Deswegen ist es so, dass zu 80 bis 90% der Meniskusschädigungen wirklich im Innenbereich stattfinden und nicht im Außenbereich, weil eben der Innenmeniskus fixiert ist und der Außenmeniskus nicht fixiert ist. So, wir haben ein Gewebe, das ist knorpelfasig, hyaluriner Knorpel, das ist ein sehr, sehr elastisches Material. Ähnlich wie beim Hähnchenbrust, wenn eine Brust ist und den Kiel oder wie man sagt, das Brustbein, ja, sage ich einfach mal, das ist so ein ähnliches Material, das ist knorpelig, bindegewebig, eine Mischung aus irgendwas. Und so ist dieser Rand umgeben, eben um den Oberschenkel besser auf dem Schienbeinplateau zu halten und eben zu verhindern, dass er wegrutscht, nach vorne, zur Seite, nach hinten. Somit ist diese Umrandung ein Stabilisationsfaktor. Das Zweite, was der Meniskus macht, eine gewisse dämpfende Wirkung, aber nicht verwechseln wie eine Bandscheibe, die durch die gesamte Etage geht und das Ganze auffängt, ist diese Randleiste eben dafür gesorgt, dass eine gewisse Pufferung stattfindet, aber eher in der Randzone, im Randbereich. Also das heißt, der Meniskus hat eine stabilisierende Funktion und eine leicht dämpfende Funktion und ist deswegen wichtig. Jetzt muss man vielleicht noch einmal ganz kurz ausholen, dass man weiß, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass wir den Meniskus von oben betrachten, ja, dann haben wir in der Mitte des Gelenks eine sehr dünne Schicht des Meniskus und je weiter wir an den Rand herauskommen, umso dicker wird er. Er ist also keilförmig und die breite Seite ist ja dann am äußeren Rand des Gelenks und fixiert zum Beispiel am Innenband. Und der innere Teil, der läuft zusammen und ist sehr spitz und flach. Und das sind die Areale, wo es eben Risse geben kann, degenerative, traumatische Risse, die dann möglicherweise eine Rolle spielen. Das ist das Thema. Wichtig zu verstehen, der Meniskus war nicht immer so, sondern er war eigentlich eine komplette Scheibe in unserer Embryonalphase, also wo wir noch nicht gelaufen sind. Und als wir dann zur Welt kamen, hat sich dann durch die ersten Bewegungen sozusagen der Innenanteil dieser Fläche aufgerieben. Und dann hat sich nur noch ein Rand entwickelt. So, das heißt, der Körper hat es nicht von Anfang an so angelegt, sondern im Endeffekt war es eine Scheibe. Ja, und diese Scheibe hat dann irgendwann ein Loch in der Mitte gekriegt und irgendwann ist der Rand, ist die Mitte ausgewalzt worden. Es blieb noch ein Rand über. Und deswegen ist es so eine Randleiste, wie man es gerne bezeichnet.
Ja. Also ich versuche das immer in den medizinischen Grundlagen so ein bisschen zu erklären, wie so eine Mandarinenschnitte oder wie man das jetzt bezeichnet. Das heißt, außen dicker, in der Mitte verläuft das Ganze flach und es passt sich an den Oberschenkelknochen an, der ja dann zwei so Epikondylen hat, also so zwei Gelenkflächen, die kann man sich vorstellen, wie wenn man zwei gekochte Eier auf den Tisch legt, dann hat man eine punktuelle Auflage. Und wenn man dann so die Mandarinen, die Schnitte da außen so dran legt, dann vergrößert sich damit die Auflagefläche. Und man hört ja häufig, der Meniskus ist der Stoßdämpfer des Knies. Das ist das eigentlich eine gute Beschreibung?
Ich würde sagen, nein. Also der Stoßdämpfer ist der Knorpel weiterhin, ja. Das bedeutet, die ganze Druckbelastung, die Hauptbelastungszone ist ja im Gelenk an den Kondylen, also Oberschenkelrolle und auf dem Gegenspieler, dem sogenannten Schienbeinplateau. Da wird diese Druckbelastung abgefangen. Aber damit es eben nicht aus der Führung rausgedrückt wird bei einer starken Belastung, hält der Meniskus am Außenrand, Innenrand quasi die Oberschenkelseite fest und fixiert sie. Das übernimmt natürlich eine gewisse Dämpfung, aber ich würde definitiv nicht sagen, dass es die Hauptbelastungszone ist oder, wie hast du gesagt, die Pufferzone ist.
Ja.
Da ist es eben nicht wie eine Bandscheibe, die tatsächlich die Pufferzone per se ist. Ja, dafür ist der Meniskus anders aufgebaut.
Also ist es eher so ein intelligentes Lastverteilungssystem als nur ein Stück Gummi zwischen zwei Knochen?
Genau, das ist vollkommen richtig. Das ist perfekt. Das ist ein perfekt eingebautes, biomechanisch ausgeklügeltes Verteilungsgewebe, das leider im Laufe des Lebens natürlich wie alles im Körper einem Verschleiß unterliegt, sodass es da degenerative Veränderungen geben kann. Und es gibt auch aber auch die Möglichkeit, sich am Meniskus zu verletzen, zum Beispiel einzureißen nach einer Knietrauma, Knieverdrehtrauma oder irgendwas. Das gibt es genauso. Deswegen ist es so, hat der Meniskus auch einen Grund. Und früher, vor 25, wie du so lieb gesagt, so nett erzählt hast, vor 25 Jahren, da waren die großen Chirurgen, die haben gesagt, nee, alles, was nichts, keine Miete zahlt, muss raus, so ungefähr, ja. Und insofern hat man dann einfach den Meniskus komplett entfernt und hat dann erst festgestellt in den Jahrzehnten danach, dass eigentlich das Problem, dass die Arthrose stärker zunahm als bei Leuten, die keine Meniskusentfernung hatten. Also hat man gelernt, hoppla, das muss ja einen Grund haben, warum das der liebe Gott oder die liebe Natur gemacht hat, ja. Also wenn du mich fragst, hat man damals tatsächlich falsch reagiert, weil man es nicht besser wusste. Heutzutage ist man auf einer ganz anderen Seite und sagt, extrem zurückhaltend mit der Meniskuschirurgie. Da komme ich später noch dazu. Mhm. Heutzutage wird nicht einfach nur was weggeschnibbelt, sondern es wird genäht, es wird geklebt, was auch immer. Viele dieser Techniken haben sich modernisiert und sind aktuell denn je, wenn man in der Meniskuschirurgie unterwegs ist.
Ja, also ich bin ja immer ein Fan von Studien und du weißt ja, Felix, wenn wir hier unsere Webinare machen, habe ich mir natürlich immer ein paar Studien ausgesucht und England hat zum Beispiel 2008, war das, glaube ich, hat er also eine Studie gemacht. Er hat 991 Menschen im Alter zwischen 50 und 90 Jahren, hat er eine MRT-Untersuchung gemacht und 31% davon hatten einen Meniskusriss. Und je nach Alter und Geschlecht fanden sich Meniskusschäden bei etwa 19-56%. Und das Erstaunliche ist, dass 61% der Menschen mit Meniskusriss hatten im Monat zuvor keine Knieschmerzen, kein Ziehen, keine Steifheit oder irgendwas angegeben. Wie kann das sein, dass man einen Meniskusriss haben kann und nichts davon merkt?
Weil es in unseren Augen gar nicht so entscheidend ist, ob der Meniskus gerissen ist oder nicht. Außer wir reden von einem großen sogenannten Korbhenkel, wenn wirklich der halbe Meniskus ins Gelenk eingeschlagen hat und dann haben wir eine Blockade. Ich glaube, dass die meisten Patienten, die Schmerzen haben, haben keine Schmerzen durch den Meniskus, sondern weil das Knie sich verändert. Vielleicht haben sie eine lokale Arthrose, vielleicht haben sie einen Knorpelaufrieb, vielleicht haben sie eine Entzündung im Knie drin, vielleicht tut auch nur das Innenband weh, weil der Meniskus ständig eingeklemmt wird. Also das heißt auf gut Deutsch, diese 61%, die keine Beschwerden hatten und trotzdem ein Meniskusthema hatten, die hatten einfach keine weiteren Schädigungen oder Läsionen oder wie es man auch bezeichnen möchte. Die 40% oder 39%, die hatten, ich will sogar so weit gehen, das hat natürlich die Studie nicht ergeben, ist, was war denn die Ursache von diesen Schmerzen bei 39%? Ich bin mir sogar sicher, wahrscheinlich landen wir bei nur noch 5%, die durch die Meniskusschmerzen haben, weil der Rest von diesen 26 Patienten Prozent der Patienten vielleicht sogar Knorpelveränderungen haben. Das ergibt die Studie natürlich nicht her, weil man da nicht so detailliert reingeschaut hat. Aber das ist das, was ich sehe. Das liegt einfach daran. Ein Beispiel aus meinem Alltag. Patient kommt, wurde woanders am Meniskus operiert. Kommt und sagt, wissen Sie, Herr Doktor, ich habe die gleichen Beschwerden wie vorher. Dann schaue ich mir die MRT-Bilder an. Ja, der Meniskus ist schön geklettert, da ist die Hälfte weg und alles gut. Und das passiert richtig häufig. Das heißt also, man sieht dann im Endeffekt, wie vorsichtig man sein muss mit der Diagnose Meniskusriss oder OP-Indikation. Am Ende hat er wahrscheinlich nur einen Verschleiß gehabt, eine oberflächliche, man nennt es Knorpelerweichung, Knorpelaufrauung, Chondropathie, chondrale Läsionen, was auch immer, die dann die Schmerzen bereitet haben, dann hätte man ihn auch den Meniskus lassen können und sich um den Knorpel kümmern. Also ich sage nur, es ist ganz, ganz schwierig, eine Zahl zu nennen, wie viel Prozent der Patienten, die einen positiven Befund im Meniskus haben, wirklich erstens vom Meniskus ausgehende Schmerzen haben und wie viel eventuell ja wirklich rein vom Meniskus. Und das ist ein Thema, wo ich immer sage, man muss hier genau hinhören, man muss hier untersuchen, man muss sich mal auch nicht zu schade sein und mal vielleicht sogar eine Testspritze zu machen. Ja, also das ist nach wie vor, obwohl das sehr ja, oldschool wirkt, ist es so, dass ich sehr häufig sage, wir spritzen jetzt Ihnen mal ein bisschen was ins Gelenk und schauen, was passiert. Der Meniskus reagiert nicht auf die Spritze, da braucht man sich nichts vormachen. Den kannst du weder heilen noch irgendwie wegbekommen. Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Entzündung oder eine Reizung im Knie stattfindet und die Schmerzen sind danach weg, dann kann ich ziemlich genau sagen, dass das eigentlich wirklich ein Reizzustand ist, der eine Rolle spielt. Aber im Grundsatz, sage ich mal, ist es so, dass meiner Meinung nach man mit den Tests, die uns zur Verfügung stellt, schon auch wirklich dem Patienten helfen kann. Ja.
Ja. Deine Kamera ist jetzt kurz wieder da. Okay.
Ja.
Das heißt also, da machen wir jetzt direkt mal unsere 5 Meniskusfakten draus. Das heißt also, wir haben 2 Menisken pro Knie. Es gibt an jedem Knie einen Innenmeniskus, gibt einen Außenmeniskus. Du hast schon gesagt, der Innenmeniskus ist viel häufiger betroffen als der Außenmeniskus. Dazu kommt sicher noch einiges. Dann der Meniskus verteilt die Belastung. Er unterstützt die Stabilität des Kniegelenks. Er bewegt und verformt sich bei Kniebewegungen. Das ist immer interessant zu sehen, dann vor allem dann nach einer Meniskusverletzung, wenn man ja dann eine Schiene anbekommt, die die Beweglichkeit einschränkt, dazu später noch mehr. Und ein geschädigter Meniskus bedeutet nicht automatisch, dass Sport zukünftig tabu ist. Also das kann man schon sagen. Und jetzt geht es darum, Felix, welche Arten von Meniskusverletzungen müssen wir denn grundsätzlich unterscheiden? Und du hast ja schon ein bisschen angesprochen, wo entstehen denn Meniskusläsionen? Und wenn wir einen Meniskus finden, wo sitzt der typischerweise? Weil wir haben ja nicht nur Menisken im Kniegelenk, es gibt ja auch noch in anderen Gelenken Menisken, von denen wir jetzt aber nicht besonders reden. Jetzt geht es zuerst mal darum, was unterscheidet man denn? Welche Arten von Meniskusverletzungen muss man denn grundsätzlich unterscheiden?
Naja, ich denke, ich würde es mal unterscheiden zwischen dem traumatischen Meniskusriss und dem degenerativen. Es kommt nicht so selten vor, dass man sich das Knie stark verdreht und dabei sich möglicherweise das Kreuzband reißt, das Innenband reißt und vielleicht sogar den Meniskus, den innenseitigen. Dann nennen wir das Ganze eine unglückliche Triad, das ist Triage. Das heißt im Prinzip unhappy Triad, heißt, dass eben 3 Sachen auf einmal passieren. Da kann es zum Beispiel sein, dass der Meniskus so unter einer Scherkraft steht, dass er in der Mitte zerreißt. Ist mit Sicherheit selten. Die häufigsten sind die degenerativen Veränderungen, weil der Meniskus ist wie die Bandscheibe nicht durchblutet. Ja, wir haben keine Gefäße, die in den Meniskus einsprossen. Allerdings an der Basis, sozusagen ganz nah außen, wo der Meniskus an der Kapsel festgewachsen ist, haben wir noch kleine Gefäßversorgungen. Deswegen ist die Basis eigentlich immer das beste Areal, sich was zu reißen, weil man dort eventuell durch eine Meniskusnaht reparativ arbeiten kann. Häufigste sind natürlich genau im Innenbereich des Knies, wo eben dann durch mechanische Belastung immer wieder kleine Risse auftreten, multiple kleine Faseraufaserungen, die dann dazu führen, dass aus einem kleinen Riss über die Monate, Jahre ein großer Riss entsteht und plötzlich haben wir zwei Lappen, die im Gelenk sitzen und dann natürlich sich gegenseitig stören oder noch besser einfach Schmerzen bereiten. Ja. Und deswegen würde ich sagen, das sind für mich die beiden Vergleiche, die im Alltag stattfinden. Und am Ende entscheidet die Klinik mit der Kombination des MRTs darüber, wie man therapeutisch daran gehen muss.
Ja. So, jetzt wissen ja unsere Zuhörer, dass du aus Bayern kommst, also aus München. Und in Bayern, in München, da unten ist man schon relativ nah an den Alpen. Das heißt also, Skisport ist da weit häufiger als vielleicht jetzt bei jemand in Norddeutschland. Und ja, oft hat man ja auch beim Skisport, hört man ja da auch, ich stand schon fast und dann hat sich das Knie verdreht und ja, dann hatte ich dann Probleme. Ne? Und die Verletzungen entstehen ja entweder beim Sport, wenn es jetzt traumatisch ist. Man hat oft eine Kombination aus einer Beugung und einer Rotation, manchmal auch gemeinsam mit anderen Knieverletzungen, wie du jetzt schon gesagt hast, diese Unhappy Triad-Geschichte, wo das mediale Seitenband, das vordere Kreuzband und der Meniskus davon betroffen sind. Und dann, wie gesagt, wie du uns erklärt hast, degenerative Veränderungen, das heißt also, da entwickelt sich was über längere Zeit. Das ist so wie bei der Bandscheibe dann auch. Und die Struktur vom Meniskus, die verändert sich natürlich im Alter. Das ist ganz normal. Und es muss nicht durch einen einzelnen Unfall entstehen. Und der MRT-Befund und die Beschwerden müssen auch nicht automatisch identisch sein. Da könnte man also sagen, zwei Menschen kommen beide auf ihren Befund, Meniskusriss, stehen sich aber trotzdem völlig unterschiedlichen Situationen entgegen.
So ist es. Deswegen ist es eben heutzutage immer seltener, dass wir eben an die Meniskuschirurgie gehen, weil am Ende ganz selten die Schmerzen wirklich vom Meniskus kommen. Und das will ich ja nochmal betonen, dass man nochmal ganz klar den Leuten vermittelt, Leute, lasst euch nicht, klingt jetzt fast schon so ein bisschen sehr, wie sagt man, richthaberisch, nicht zu sehr zu schnell für eine Arthroskopie des Knies hinziehen, außer es gibt natürlich triftige Gründe, die man nachvollziehen kann, weil der Knorpel defekt ist, weil vielleicht ein Knorpelstückchen rausgebrochen ist oder weil der Meniskus einmal komplett zerfetzt ist und so weiter. Also, aber früher diese Alltagsarthroskopien, früher haben wir sogar dazu gesagt, die sogenannte Gelenktoilette, ne? Und mich vorstellen, da haben die Chirurgen gesagt, wir machen jetzt mal eine Gelenktoilette, weil da so viel Abrieb und Meniskusabrisspartikel waren. Da haben wir es einfach mal freigeputzt, dann war es schon wieder gut. Das kann ich mich noch daran erinnern, dass wir da in der Klinik immer wieder solche Fälle hatten. Bis man dann festgestellt hat, das funktioniert gar nicht. Ja, das bringt den Patienten null Benefit. Die sind vielleicht 6 bis 8 Wochen schmerzfrei und dann geht das Spiel von neuem los für einen riesen Aufwand und Kosten und was auch immer. Das ist übrigens auch der Grund, lieber Thomas, warum die Krankenkassen vor nicht allzu langer Zeit, vielleicht vor 10 Jahren, eigentlich keine Honorierung mehr für bestimmte Knieindikationen für Arthroskopien mehr bezahlen. Das heißt also, wenn ich jetzt nicht wirklich einen klaren Meniskusriss habe oder einen Kreuzbandriss oder einen Knorpelriss, nur einfach so ein bisschen Arthrose habe, dann kann ich oder darf ich nicht mehr oder kann ich nicht mehr über die Kasse ein Knie arthroskopieren. Und damit sind auch die Arthroskopiezahlen in den Kliniken massiv zurückgegangen. Also man sieht schon, was da allein arthroskopiert wurde, weil es einfach Usus war, ja?
Ja, schauen wir mal rein, ne?
Genau, schauen wir mal rein, dann sehen wir schon.
Genau. Welche Symptome machen dich hellhörig? Wir haben hier eine schöne Frage, die würde ich hier gern mal in dem Punkt mal reinbringen. Hier schreibt einer unserer Zuhörer, ich hatte neulich lange in der Hocke gearbeitet und beim Aufstehen hatte ich auf einmal einen großen Schmerz im rechten Knie und konnte gar nicht mehr aufstehen. Nach ein bisschen Lockern ging es dann wieder. Seitdem fühlt sich das Knie etwas wackelig an und ich versuche, starke Hocke zu vermeiden. Schmerzen habe ich keine. Könnte das etwas mit dem Meniskus zu tun haben?
Also, ich würde mal sagen, starke Hocke mit großen Gewicht drauf, ist natürlich eine extrem unphysiologische Bewegungsrichtung fürs Knie, wenn man weiß, dass das Knie eigentlich nicht mehr über 110 oder vielleicht sogar 90 Grad mag, dann passiert wahrscheinlich Folgendes. Klar, der Meniskus könnte eingeklemmt werden. Ob der damit reißen kann, ich denke, da braucht es sicherlich noch andere Kräfte, vor allem auch Rotationskräfte. Es könnte passiert sein, dass der Knorpel an einer Stelle extrem belastet wurde, die dafür nicht geschaffen wurde. Dann haben sich dort Mikropartikel freigesetzt, die wiederum in der Kapsel zu einer möglichen Schwellung geführt haben. Dadurch dieses gefühlte Instabilitätsgefühl, weil man halt das Gefühl hat, wenn das Knie ein bisschen dicker ist, dann hat man nicht mehr diesen Halt da drin. Es könnte auch das Innenband damit einfach nur überdehnt worden sein. Und im Innenband haben wir tausende von Schmerzfasern, die natürlich auch sinnvollerweise dort sind, weil die das Knie ja führen. Und diese Schmerzfasern haben ja auch sind ein wichtiges Instrument, zu signalisieren, wie ist die Bandfunktion, wie ist die Spannung drauf, damit der Muskel gegensteuern kann, damit das Knie nicht einfach bei jeder leichtesten Verletzung gleich auseinanderfliegt. Ja. Das sind die sogenannten propriozeptiven Rezeptoren, die letztendlich dem Körper signalisieren, wie weit man noch geben kann, wie viel Spannung auf dem Knie ist. Möglicherweise hat das Innenband einfach einen kleinen Schlag abbekommen. Aber da würde ich jetzt mal sagen, aus dieser Schilderung heraus würde ich eigentlich ganz wenig an den Meniskus denken, sondern eher an Überlastung im Knie, möglicherweise auch der Kniescheibe, weil die nach über einem gewissen Winkel im Knie extremen hohen Anpressdruck hat. Vielleicht hat die sich einfach gerecht. Aber für Meniskus, muss ich sagen, hätte ich jetzt nicht unbedingt, würde ich nicht primär dran denken, sagen wir es so rum.
Ja, also das Wort Blockade, das fällt ja beim Knie sehr häufig. Und was ist aus orthopädischer Sicht tatsächlich eine Blockade? Wie kann man sich das erklären?
Das ist tatsächlich der Moment, wo wir hellhörig werden und wo mir die Alarmglocken dann läuten. Also wenn jemand kommt und sagt, bei mir hat es irgendwie geschnackelt im Knie und seitdem kann ich mein Knie nicht mehr beugen und nicht mehr strecken. Ja, das heißt also, dass der Meniskus einreißt, sich ins Gelenk schlägt und so wie ein Keil dazwischen drin hängt und nicht mehr rausflutscht. So, und dann kann natürlich das Knie nicht mehr gestreckt und nicht mehr gebeugt werden. Es tut auch weh. Es ist aber nicht mal so schmerzhaft, wie man sich vorstellt. Es ist tatsächlich eine mechanische Blockade und man kann dann versuchen, durch Ziehen und durch Schütteln und so weiter, vielleicht zu hoffen, dass das Stückchen wieder rausploppt. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie geschafft. Ich habe ja schon einige Korbhänkelrisse gesehen. Korbhänkel deswegen, weil man muss sich vorstellen, der Meniskus, der ja eine bogenförmige Struktur hat, reißt in der Mitte und dann schlägt sich nochmal so ein kleiner Henkel nach innen. Das nennen wir einen Korbhänkel. Ja, wie ein Korb, der nochmal so einen Henkel oben drauf hat. Das ist so eine Akutsituation. Da kannst du gar nicht anders, als den Patienten möglichst schnell auf den Tisch zu legen und zu arthroskopieren, weil der wird nicht gut, ja. Und je länger er da diese Blockade hat, desto mehr Schmerzen wird er bereiten. Das Knie schwillt an, tut weh. Also das heißt, das ist für mich eine Akutsituation, die man zumindest zeitnah lösen kann. Aber grundsätzlich, sage ich mal, ist es so, dass die meisten Patienten, die kommen, die sagen, ja, ich habe so Schmerzen im inneren Bereich, dann testet man, dann drückt man ein bisschen drauf, dann macht man so ein paar Rotationstests. Es ist super schwierig, ganz 100% zu sagen, wann ein Meniskus wirklich ganz klar die Symptome ist, weil man drückt auch den Gelenkspalt, vielleicht ist der ja irritiert, dann tut man den Druck auf das Gelenk, auf den Gelenkspalt verteilen. Also das ist jetzt nicht so einfach wie bei einem Kreuzband, wo man 3-4 Tests hat und weiß man, okay, Leute, 3 Tests sind positiv, das Kreuzband ist durch. Das ist zumindest nicht so. Das heißt, da hast du einfach außer dem MRT nur Indizien und Richtungen, aber keine ganz klare, keine klare Diagnose.
Ja. So, und dann haben wir, das ist ja immer diese Red Flags, ne? Das haben wir jetzt schon mal angesprochen. Das heißt also, ich habe ein akutes Trauma, eine deutliche Funktionsstörung. Meistens kommt vielleicht noch eine Schwellung mit dazu. Das Knie lässt sich halt, wie gesagt, nicht mehr bewegen. Und man hat wirklich eine mechanische, eine mechanische Blockade, die dann ist. Deswegen, nicht jeder Meniskusriss entscheidet über Behandlung, sondern die individuelle Situation ist entscheidend. Und jetzt kommt man wahrscheinlich zu der Frage, die heute die meisten, die hier eingeschaltet haben, interessiert: Muss ein Meniskusriss operiert werden?
Also, gehen wir nochmal zurück. Wir definieren jetzt einen Riss, der im MRT als Riss bezeichnet wird. Um jetzt ganz schlau daherzureden, es gibt verschiedene Einteilungen. Ja. Die hat irgendein schlauer Mensch erfunden. 1, 2, 2a, 2b, 3, 4. Leitliniengerecht sollten alle Risse, die 3 und 4 bedeuten, wahrscheinlich operativ versorgt werden. Alles, was 2a, 2b ist, früher war es sogar noch 2b, aber das ist eine sehr akademische Aufteilung, wie groß und welche Form der Riss hat, wie weit geht der dann ins Gelenk rein und so weiter und so fort. Wir bleiben dabei, wir operieren nur dann Meniskusrisse, wenn sie symptomatisch sind. Sprich, Nummer 1, sie gehen über einen langen Zeitraum und schmerzen immer wieder. Also wir gehen davon aus, immer wieder Einklemmungssymptome. Wir haben eine Situation wie bei einem Korbhenkelriss, dass tatsächlich eine Blockade besteht. Oder es ist ein sehr, sehr großer Riss, der wirklich von Anfang bis Ende durchgeht, wo man sagt, naja gut, der ist völlig instabil, da muss man jetzt auch nicht darauf warten, dass er eine Blockade kriegt. Aber sagen wir trotzdem, 80% sind eben Fälle, wo man sagen kann, naja, da schauen wir uns doch jetzt erstmal an, wo die Reise hingeht. Man kann ihn spritzen, um die Reizzustände zu reduzieren. Man kann Bandagen tragen, man kann stabilisieren, man kann über Sport nachdenken, was ja grundsätzlich auch beim Meniskusriss möglich ist. Insofern ist es so, dass man dann am Ende des Tages vielleicht nur eine sehr, sehr kleine Anzahl an Patienten zurück hat, die eben operativ versorgt werden müssen. Das sind eben die Blockierenden, das sind die starke Schmerzen haben und vielleicht auch sehr lange Schmerzen haben. Das sind drei Kategorien, die ich zulasse, um überhaupt über nachzudenken, wann ich eine Kniearthroskopie mache. Und insofern ist es tatsächlich so, dass durch dieses MRT der gefährliche Verdacht durch die Diagnosen, die wir im MRT sehen, sehr häufig, gefährlich häufig, die Indikation für einen Meniskusriss, ja, Gerist, ja, aber Indikation für eine OP gesetzt wird. Und das ist meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach falsch.
Ja. So, jetzt ist das Wort auch schon mal gefallen, konservative Behandlung. Das heißt also nicht, das ist Altbacken, sondern damit meint man ja was ganz anderes. Das ist also dann der Punkt, wo nicht operiert wird.
Richtig. Also ich sage mal, in dem Fall haben wir jetzt einen Patienten, der hat bildmorphologisch, also im MRT, eben einen Riss, aber der möglicherweise ein bisschen Schmerzen bereitet und aber nicht ganz klar zu einer OP-Indikation zählt. Dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Möglichkeit, jetzt rede ich erstmal, was wir in der Praxis machen können. In der Praxis können wir Reizzustände limitieren. Wir können Medikamente ins Spiel bringen, die vielleicht den Reiz im Knie beruhigen. Wir können zum Beispiel auch mit dem sogenannten Plasma, das ist das sogenannte PRPP oder auch ACP genannt. Das bedeutet, wir nehmen aus dem venösen Blut des Patienten Vollblut und zentrifugieren dieses Blut und filtern somit die festen Bestandteile ab und erhalten ein Konzentrat an den sogenannten Blutplättchen, die Thrombozyten. Die Thrombozyten sind unsere absolute Reparaturgenies, die wir in unserem Körper haben. Aber jetzt denken wir nur mal drüber nach. Meniskus, keine Durchblutung. Also wie sollen die Thrombozyten an den Meniskusriss kommen? Indem wir sie von dem Blut zentrifugieren, herauslösen, in eine Spritze verpacken und ins Knie einspritzen. Also die Idee ist einfach, diese Plättchen frisch ins Knie einzubringen, weil die docken dann eben da an, wo vielleicht Entzündungen sind, wo Reparaturbedarf ist. Also die sind unsere absolute Reparaturarmee. Und diese ACP-Technik hat sich auch in den letzten Jahren immer weiterentwickelt und ist ein fester Bestandteil auch der Knie- und auch Meniskustherapie. Der nächste Punkt ist, wir haben mittlerweile Möglichkeiten im konservativen Bereich, Meniskusrisse zu kleben. Und zwar eben auch mit diesem Blutplasma, indem wir die Blutplättchen heranziehen und dann einen Zusatzstoff hinzumischen. Das ist das sogenannte ATS, der dann Kollagen, Meniskusrisse, Geweberisse eben verbindet, weil das eben ein Stoff ist, der in unserem Körper vorkommt, aber nicht in der Konzentration und in künstlicher Form erst gleich gar nicht. Insofern gibt es sozusagen, ich sage immer gerne, einen Zwei-Komponenten-Kleber, den kennt man ja aus dem Baumarkt. Das ist ähnlich, wie man zwei Spritzen hat, die man zusammendrückt und in der Mitte kommt das Zeug da zusammen und dann hat man einen hochwirksamen Klebstoff. Das gibt es in der Medizin mittlerweile auch. Also das ist ein Klebephänomen oder Klebemechanismus, den man aber sehr schnell machen muss. Das heißt, nur um die Abfolge zu kennen, man muss den Riss kennen, man muss ihn mit einer Nadel punktieren und dann setzt man dieses Gemisch auf und spritzt es ein und kann einen Riss verkleben. Das sind jetzt erstmal die Sachen, die im Konservativen in der Praxis stattfinden. Was elementar wichtig ist, ist die Stabilisierung von außen. Ja, Meniskusrisse haben meistens eine Ursache, weil sie guten Trauma kannst nicht vorbeugen. Ja, aber ja, weil sie vielleicht eine zu schwache Beinmuskulatur haben und damit im Effekt vielleicht auch Instabilitäten im Knie zulassen, die dann dazu führen, dass der Meniskus irgendwann über einen gewissen Zeitraum zu stark belastet oder fehlbelastet wird und das wiederum führt dazu vielleicht, dass ein Riss entstehen kann. Also die umliegende Muskulatur, in dem Fall natürlich der Quadrizeps, weil der natürlich von vorne stabilisiert und der hintere Anteil des Oberschenkels, die sogenannten Hamstrings, ja, wenn man so schön sagt. Und von diesen Seiten aus kann man eigentlich ein Knie, finde ich, relativ sicher und stabil machen. Dazu gehört aber Fleiß und Muße, ja.
Ja. So, jetzt hast du schon zwei verschiedene Dinge angesprochen. Einmal die Meniskusnaht, ne? Also das geht ja los mit Nähen und Kleben. Ne?
Das kommt dann im Operativen, ja.
Genau, bei den Operativen. Hier geht es also darum, dass dieses verletzte Gewebe, das soll erhalten bleiben, es soll heilen. Das bedeutet natürlich, dass die Rehabilitation häufig länger und stärker vom Operationsverfahren abhängig ist. Und die partielle Meniskusektomie, das heißt also, wenn der Meniskus zum Teil die beschädigten Anteile entfernt werden. Wie gesagt, früher hat man den ja ganz rausgeschnitten. Heute geht man, ich nenne es mal mikroinvasiv. Ich weiß nicht, ob das Wort da passt, aber man versucht so wenig wie möglich zu entfernen. Hier ist dann der Belastungsaufbau häufig schneller und gleichzeitig geht ein bisschen Meniskusgewebe verloren.
Also richtig ist die sogenannte arthroskopische Technik, das heißt eben, dass man mit Kamera arbeitet und mit einem sehr, sehr kleinen Schlüssellochtechnik. Das bedeutet, dass man eigentlich nur einen kleinen Stich links und rechts am Knie von vorne bekommt und man dort eine Kamera einführt. Man kann dann sehr schön über einen großen Monitor sehen, was im Knie passiert. Und bei der Meniskuschirurgie geht es darum, den Meniskus zu inspizieren, indem man erstmal hinfährt und schaut von hinten nach vorne, wie schaut er aus. Und dann sieht man schon relativ klar, ist da eine lange Strecke gerissen oder sind das nur so Aufranzungen? Wie schaut der Knorpel da drunter und da drüber aus? Ja, ganz wichtiger Punkt. Man geht da mit einem kleinen Häkchen rein und schaut, okay, kommt der Meniskus mir entgegen? Ist er vielleicht an der Basis abgerissen etc. etc.? Und dann geht man eben vor und sagt sich, okay, nehmen wir den Fall an, der Meniskus ist sehr nah an der Basis, also außen angerissen oder abgerissen. Dann haben wir ja noch möglicherweise eine ganz gute Gefäßsituation. Dann kann ich durch Anfrischen dieses Bereiches eine Einblutung erreichen. Und dann kann ich tatsächlich mit sehr einfachen sogenannten Pins ja den Meniskus nähen. Ja, und das ist heutzutage tatsächlich sehr einfach gemacht, weil es eben sogenannte kleine Pins gibt. Das sind so kleine Stifte mit Widerhaken, ja. Und da drücke ich dann eben den Meniskus hin und dann tackere ich den wieder an die Stelle ursprünglich hin. Das nennt man eine Meniskusnaht. Es gibt noch Techniken, wo man mit Fäden arbeitet, wo man von außen nach innen reinnäht. Also es gibt schon ganz viele Techniken, die man so machen kann. Das Weitere ist, wenn ich merke, naja, eine Naht würde nicht halten, weil es in einem Bereich eingerissen ist, wo überhaupt keine Durchblutung ist, dann brauche ich auch nichts nähen. Ja, das fliegt mir sowieso um die Ohren. Da mache ich eine sogenannte Teilresektion. Teilresektion, weil wir niemals den gesamten Meniskus entfernen, sondern immer nur einen Teil. Und deswegen nennt man das eine Teilresektion. Das macht man mit einer kleinen Minifräse, die saugt und damit saugt sie den Riss ein. Und dann gibt es so eine Spiralfräse, die schneidet es dann ab und dann kann ich den Rand schön glätten, schön nachfräsen und bekomme einen wunderschönen Rand, der dann stabil ist. Und dann schaue ich mit dem Häkchen nach, ob es noch beweglich ist. Wenn nicht, dann habe ich meinen Job getan und dann ist vorbei. Und der Vorteil dieser Thematik ist, wenn ich eine Meniskusentfernung mache, eine Teilentfernung, dass der Patient eigentlich unmittelbar wieder sein Knie belasten kann. Ja, er hat kaum Ausfallszeiten, außer es ist halt geschwollenes Knie, was man im Vorfeld nicht weiß, weil es kann natürlich sein, dass das Knie reagiert. Ja. Aber im Grundsatz ist der Patient schnell und eigentlich uneingeschränkt mobilisierbar, mit Abstrichen vielleicht bei den ersten 2 Wochen. Was aber bei den Meniskusnähten passiert ist, das muss ja festwachsen. So, jetzt wissen wir natürlich, dass eine Sehnennaht dauert 6 plus 8 Wochen. Das bedeutet, eine Meniskusnaht muss eben auch so lang ausharren. Da muss man wirklich saumäßig aufpassen. Meistens das Bein entlasten, keine Rotation reinbringen. Da ist schon kein Zuckerschlecken. Und am Ende ist die Frage, ob dann diese Naht hält. Und dann fängt man wieder an, wenn man sagt, scheiße, es hat nichts gebracht. Man muss es doch teilresizieren. Also ich bin kein Verfechter der Nähte, weil ich weiß, ich habe schon zu viele Fälle gesehen, wo die Naht einfach wieder aufgegangen ist. Aber es gibt sicherlich super Indikationen, wo man über so eine Naht nachdenken kann.
Ja. So, jetzt fällt mir noch ein Wort ein, Splicker. Da sind irgendwelche Taschen oder irgendwelche Innenhäute sind da, glaube ich, stärker ausgeprägt und die können auch irgendwelche Symptome verursachen, muss aber nicht sein.
Das ist die sogenannte Plica mit P-L-I-C-A geschrieben, ja. Ist im Prinzip, wie ich gerne mal sage, eine Gelenkfalte nach innen. Ja, wir haben zwei Einbuchtungen auf der Innen- wie Außenseite einigermaßen neben der Kniescheibe, die auch in der Embryonalphase unseres Knies, wo es eben zu einem Knie geworden ist, übergeblieben sind und sich zurückgebildet haben, aber es bleiben immer sogenannte Plica-Falten über. Diese Plica-Falte kann sich gerne mal auch einklemmen, das tut den Leuten sehr weh und kann sich auch entzünden, tut dann auch weh, ist aber von der Lokalisation eine andere Stelle. Ja, also wo man sagen kann, der Meniskus ist schon extremst auf den Gelenkspalt orientiert oder fokussiert, wohingegen die Plica meistens so neben der Kniescheibe wehtut, nach oben, nach unten zieht. Aber der Meniskus ist extrem und zwar wirklich auf den Punkt, auf Höhe des Kniegelenkspalts zu spüren. Und deswegen muss man halt den Patienten auch mal fragen, wo es genau wehtut, weil dann kriegt man schon meistens ganz vernünftige Antworten.
Ja, so, das heißt also, ich versuche jetzt mal zusammenzufassen. Man kann also sagen, eine Aussage, der Meniskus heilt nie, ist genauso falsch wie jeder Meniskusriss heilt von alleine. Ne? Das kann man also schon sagen.
Ja.
Jetzt kommen wir zu einem Bereich, das ist dann vor allem mein Lieblingsbereich, nämlich dem Training. Das heißt also, viele Menschen kommen oder bekommen Schmerzen, machen intuitiv erstmal weniger. Aber ist komplette Schonung eine gute Strategie?
Ganz im Gegenteil. Also wir wissen, dass Schonung eigentlich ein Rückschritt ist. Das heißt, egal ob ich was an der Bandscheibe habe oder an der Schulter, ich muss meinen Körper weiterhin bewegen. Natürlich so bewegen, dass wir die Struktur nicht weiter schädigen. Das heißt also, jemand, der einen akuten Riss hat, den auf Feldhockey zu schicken oder bei Jiu-Jitsu oder bei Martial Arts mit zu trainieren zu lassen, ist keine gute Idee. Aber ja, zu sagen, pass auf, lieber Patient, du kannst dich auf dein Rad setzen, du kannst zum Beispiel gerade Bewegungen hervorragend machen, weil der Meniskus damit gar nicht in Betrouille kommt, dann ist es zum Beispiel was ganz Positives, weil wir natürlich den Muskel stimulieren müssen, der drum um das Gelenk hängt.
Ja,
weil nur dadurch können wir die Kraft einigermaßen kompensieren oder alles um den Kraftverlust kompensieren, ja. Und deswegen ist es so elementar wichtig, dass eben weiter bewegt und trainiert werden. Allerdings mit Einschränkungen, die natürlich das Gewebe schädigen würden. Also kann man sagen, eigentlich kann man, wenn es Fitness angeht, bei einem Meniskusriss grundsätzlich jede Bewegung machen. Ich denke nur nicht irgendwelche Sprünge oder irgendwelche Farmer's Walk mit 80 Kilo pro Seite oder sowas, wo man vielleicht auch eine Rotation reinkriegt. Also Spaß beiseite, nur ich würde mal sagen, grundsätzlich ist auch ein Meniskusriss nicht ein Ausschlusskriterium für Sport.
Also wir wollen ja das Knie nicht nur vor ungewöhnlichen Belastungen schützen, sondern wir wollen ja langfristig das Knie wieder belastbar machen. Und da gibt es 4 Säulen vom Training, die wir haben. Da haben wir einmal die Beweglichkeit, das heißt also, das Ziel ist ja, mit der Zeit wieder funktionelle Streckung und Beugung im Knie wiederherzustellen, die Bewegung angstfrei zu machen. Das ist auch immer so ein Punkt. Und wie gesagt, der Bewegungsumfang abhängig von der Verletzung, von der Operation schrittweise erhöhen. Der zweite Schritt Der ist besonders relevant. Es geht darum, wieder Kraft aufzubauen. Und du hast ja schon den Quadrizeps femoris, den vierköpfigen Schenkelstrecker, angesprochen. Das ist der Muskel, der an der Oberschenkelvorderseite liegt. Und natürlich, dann haben wir nicht nur die vordere, auch nur hintere Kette. Das heißt also die hintere Oberschenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur plus die Wadenmuskulatur spielen natürlich eine Rolle, wenn es darum geht, das Gelenk zu stabilisieren. Ich spreche gerne von einem Mandel, der um das Gelenk rumliegt und das Gelenk stabilisiert. Und dann kommt der dritte Punkt, das ist die Koordination. Also hier geht es um die neuromuskuläre Kontrolle. Das heißt, Beinachse kontrollieren, einbeinige Belastungen machen, Gleichgewichtstraining, später dann auch schon Richtungswechsel vorbereiten. Hier sind wir wieder bei unserem Sensor Pro. Der ist da wieder sehr gut, wenn es darum geht, dass die Muskulatur wieder lernt, wie sie angesteuert wird. Und dann kommt dazu, dass man auch wieder dafür sorgt, dass man wieder belastbar wird. Und da ist nicht die Aussage, kann ich diese Übung, sondern eher darum, wie reagiert mein Knie auf diese Belastung und welche Reaktion nach dem Training ist denn noch akzeptabel und ab wann würdest du sagen, wird es zu viel?
Naja gut, ich meine, grundsätzlich sage ich immer, dass der Schmerz ein guter Indikator ist. Ja? Also ich würde nie in den Schmerz oder zumindest in den Schmerz reingehen. Man kann auch zum Teil an den Schmerz rangehen, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, aber in den Schmerz würde ich nie reingehen. Erstens verzögert es mit Sicherheit die Abheilung, die Schmerzrezeptoren werden ständig getrimmt und ständig gereizt, es bleibt immer zu einem Schmerzzustand, es kommt zu Schwellungszuständen. Also der ganze Abheilungsverlauf prolongiert sich und am Ende des Tages hat man halt statt 6 Wochen auf einmal 6 Monate. Also das ist schon mal die erste Kategorie. Ich denke mir, Güste zum Beispiel, wenn ein Knie geschwollen ist, verhindern ja auch bestimmte Bewegungen. Dann muss ich natürlich auch nicht unbedingt mein Knie in Bewegungen zwingen, die das gar nicht toleriert zu dem Zeitpunkt. Also das heißt, man muss immer ein bisschen auf den Bewegungsradius achten. Was kann das Knie überhaupt? Abgesehen davon, wenn wir jetzt von Zuständen nach Operationen sprechen, gibt es natürlich ganz klare Vorgaben, wie man zum Beispiel mit einer Meniskusnaht umgeht, wie man bei einer einfachen Meniskuschirurgischen, also Arthroskopie, umgeht. Auch wie wir zum Beispiel dem Patienten sagen, was ist denn, wenn du jetzt im Meniskus geklebt bekommen hast oder man diese ACP-Therapie, diese Plasmatherapie verwendet. Also das hängt ein bisschen davon ab, wie gut ist das Körpergefühl, wie groß ist die Kraft auf das Knie, wie gut hält der Patient das Knie stabil. Das sind so die wichtigsten Faktoren, die mir jetzt einfallen. Ich glaube, es gibt keine Patent- oder klare, Empfehlung, die für alles trifft, ja, weil ich denke mir, wir haben ja gesagt, Ruhen ist schlecht, Bewegen ist gut, aber halt nach Gefühl und nach Maßgabe zu trainieren ist halt das Richtige, ja, sagen wir es so gesagt.
Ja. Ja, wie gesagt, so eine einfache Patientenregel, man schaut nicht nur während einer Übung aufs Knie, sondern auch darauf, wie das Knie danach reagiert. Das heißt also, wie reagiert das Knie Stunden später oder am nächsten Tag? Und du hast ja gesagt, habe ich dann Schmerzen? Ist eine Schwellung da? Bin ich irgendwie mit der Beweglichkeit eingeschränkt? Wie sieht die Funktion aus? Wie fühlt sich das an? Jetzt gibt es ein rehabilitatives Stufenmodell von Froböse und Lagerström, das wir auch bei uns in der Hochschule unterrichten. Und da kann man das Belastungsgefüge nach einem Meniskusschaden, da kann man sich sehr gut dran orientieren. Wichtig ist aber, wie gesagt, nochmal der Unterschied zwischen konservativ behandelten Meniskusschäden oder ist da hier eine Teilresektion bzw. eine Meniskusnaht gemacht. Wie gesagt, nach einer Naht ist der zeitliche Ablauf deutlich vorsichtiger. Du hast ja schon gesagt, die Heilungszeiten sind dementsprechend länger, bis sich dieses Gewebe, bis das wieder, das jetzt angepinnt wurde, bis das wieder verwachsen ist. Und deswegen gibt es dann auch ein sogenanntes zeit- und kriterienbasiertes Modell. Und dieses Stufenmodell, dieses 5-Stufen-Modell möchte ich kurz erklären. Die erste Stufe, das ist sogenanntes Grundlagentraining. Da liegt der Schwerpunkt auf der Aktivierung, auf der Sensorik, auf der Propriozeption und auf der intermuskulären Koordination. Das heißt also, hier geht es wirklich darum, wieder die Elektronik zu verbessern, dafür zu sorgen, dass die Kommunikation zwischen Muskulatur und Gehirn und Proprio, also Rezeptoren und Gehirn, dass die funktioniert. Typisch sind hier geringere äußere Lasten, das heißt also wenig Gewicht. Ich habe hier kontrollierte Bewegungen und wir sprechen hier entweder von isometrischer Quadrizepsaktivierung oder von kontrollierten Kniebewegungen. Hier sind Gleichgewichtsübungen, leichtes Ergometertraining gehört damit dazu. Und das macht man so bis zu 6 Wochen lang. Dann ist auch der Meniskus zum Teil schon etwas gut verheilt. Dann kommt das lokale aerobdynamische Muskelausdauertraining. Hier geht es wirklich wieder darum, dass man die Muskulatur an längere lokale Belastungen, Ausdauerbelastungen führt. Das heißt, hier haben wir eine geringe Last, wir haben hohe Wiederholungszahlen. Wir sprechen hier von Wiederholungszahlen, die liegen so zwischen 30 bis 50 Wiederholungen, also leichte Gewichte. Das heißt also, hier ist die Beinpresse zum Beispiel sehr gut, weil ich mit weniger als mit meinem eigenen Körpergewicht arbeiten kann. Hier wird auch die Range of Motion, das heißt also die Bewegungsamplitude, die wird dann meistens vom Arzt vorgegeben. Das heißt also, wie viel Grad darf das Knie gebeugt werden? Wir können das dann an unseren Geräten dementsprechend dann auch einstellen. Oder man hat einen Stepper, der eine ganz niedrige Stufe hat. Da kann man also gut arbeiten. Ergometertraining geht auch. Man hat leichte Beinbeuge und Hüftübungen, die man da auch schon durchführen kann. Das macht man dann ungefähr so, 4 bis maximal bis zur 10. Woche kann man das machen. Dann kommt das Muskelaufbautraining, weil wir wissen ja, Muskulatur wird nur dann erhalten, wenn sie bewegt, wenn sie gebraucht wird. Und deswegen baut auch der Muskelquerschnitt relativ schnell ab bei der Immobilisation. Wir hatten ja früher so, ich sage jetzt mal, Museumschirurgie, hatten wir ja schon mal angesprochen. Da war ja der Heilungsprozess von der OP, der hat ja viel länger gedauert als letztendlich das, was da im Knie gemacht wurde. Und da wurde das Knie, das wurde zuerst mal fixiert, dann gab es einen Gips noch ein paar Wochen lang dazu. Das heißt, da waren die Folgeschäden von dieser Immobilisation, die waren natürlich viel größer. Da musste man dementsprechend auch viel mehr Muskelquerschnitt, intramuskuläre Koordination, also das Zusammenspiel der Muskulatur innerhalb eines Muskels, musste man verbessern. Das heißt, hier wird der Widerstand wird erhöht. Man trainiert schon mit mehr Gewicht. Wir haben hier Wiederholungszahlen, die liegen so zwischen 8 bis 12, maximal 15. Und da haben wir dann wieder unsere Beinpresse. Da gibt es verschiedene Kniebeuge-Varianten, wo man so Beinachsentraining macht. Man fängt auch schon an, einseitig leichte Kniebeuge zu machen, aber schon mit Stabilisierung. Das kann man sehr gut am TRX machen, wo man sich da festhalten und fixieren kann. Man fängt auch dann langsam an, Kniestrecker, Knieflexion zu trainieren, je nachdem, wie groß die Freigabe ist in der Bewegungsamplitude. Dabei ist es wichtig, auf die Rotation zu achten, also dass keine Rotation im Gelenk stattfindet. Das heißt also, der Unterschenkel, die Füße sollen immer die gleiche Richtung zeigen. Und dann kommt der vierte Schritt. Das heißt, hier geht es darum, vielfältige Kraftqualitäten zu entwickeln. Wir sind hier jetzt schon 3 bis 6 Monate nach der OP. Dann geht es darum, wieder die Kraft zu steigern, die Maximalkraft zu steigern. Und je nach Sportart kommt dann auch schon Reaktivkrafttraining, funktionelles Krafttraining dazu. Das heißt also, hier kann auch die Bewegungsgeschwindigkeit sich dann dementsprechend verändern. Und dann in der letzten Stufe haben wir dann, wie gesagt, diesen sogenannten Sportalltagstransfer. Da geht es wirklich um spezifische Leistungsfähigkeit. Das heißt also, was kann ich denn jetzt tun, sportartspezifisch, damit ich halt dementsprechend dann auch wieder in meiner Sportart, meistens Fußball oder Skifahren oder sowas, dann auch wieder aktiv werden kann. Das sind jetzt Aussagen für einen Hobbysportler. Man muss immer unterscheiden, ein Profisportler hat eine andere Rehabilitation. Da wird versucht, so schnell wie möglich wieder fit zu werden. Das Gewebe ist ganz anders durchblutet. Das heißt, hier sind ganz andere Voraussetzungen. Wir sehen ja manchmal, da war eine Meniskusverletzung und dann sehen wir, 4 Monate später steht er schon wieder auf dem Fußballfeld. Das heißt also, hier ist das eine ganz andere Geschichte. Und diese Stufen sind, wie gesagt, keine starren Freigabezeitpunkten, sondern eine grobe Einordnung. Und das ist auch das, was unsere Trainer dann dementsprechend wissen. Und anhand von diesem zugrunde liegenden Modell wird dann das Aufbau, das Grundlagentraining über aerobdynamische Muskelausdauer, über Muskelaufbau bis hin zu vielfältigen situativen Kraftqualitäten aufgebaut. Das heißt also, bei dem eigentlichen Belastungsgefüge ist entscheidend, nicht einfach nur das Trainingsgewicht zu erhöhen nach einem Meniskusschaden, sondern wie gesagt, dass mehrere Belastungsparameter systematisch gesteigert werden. Und deswegen, Felix, ich glaube, dann spreche ich dir wieder aus der Seele, soll man da zu einem Trainer gehen, der sich in dem Bereich auch auskennt und nicht einfach nur sagen, ich habe da mal jetzt ein YouTube-Video geschaut, das mache ich jetzt.
Da kann ich dir nur zustimmen. Und gerade in der Social-Media-Welt da draußen passiert gerade leider so ein bisschen das Phänomen, dass man geht raus und fragt, was mache ich bei meinem Meniskus, was mache ich bei meinen Operationen? Und dann kommen da ganz viele schlaue Menschen, die, man hat das Gefühl, voneinander sozusagen die falschen Informationen weitergeben und schöne Reels machen daraus. Also entscheidend ist, der Operateur muss klar festlegen, was wurde gemacht und was kann das Knie momentan leisten und ab wann kann es diese Steigerung machen. Dann brauchen wir einen guten Therapeuten. Das kann gerne auch ein Sporttherapeut sein, ein physisch, also ein Sportwissenschaftler sein. Das kann auch ein Physiotherapeut sein. Da würde ich sagen, ist manchmal ein Sportwissenschaftler oder ein Sporttherapeut sogar etwas besser als ein reiner Physiotherapeut, der einfach nur ein bisschen drückt und zieht und Lymphdrainage macht. Aber das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Also insofern, sage ich mal, ist es entscheidend, das muss in qualifizierte Hände mit Leuten, die Ahnung haben, die von der Materie was verstehen, vielleicht aus eigener Erfahrung schon was mitgebracht haben. Insofern kann ich mir vorstellen, dass dann im zweiten Zuge über diese Schiene hinaus dann auch ein guter Personal Trainer eine gute Option darstellt, dass man sagt, pass auf, ich habe jetzt eine Meniskusschädigung, ich habe eine Kreuzband, ich habe eine Knie-OP gehabt, jetzt lass uns mal strukturiert das Ganze aufbauen, wenn wir über Kraftaufbau reden und am Ende des Tages brauchen wir jemanden, der das beobachtet und kontrolliert und die Ideen zum Training bringt und somit den Patienten / den Kunden quasi wieder zu dem führt, wo er vor der OP war.
Ja, und das ist ja auch das Ziel, dass man als Trainer, das weiß man dann auch, dass der Muskel sich viel schneller anpasst als die Bindegewebstrukturen. Und deswegen muss man da auch ein bisschen, ja, immer nach, wie sagt man, die Kette ist so stark wie das schwächste Glied. Man muss sich dann auch nach dem schwächsten Glied so ein bisschen orientieren. Das heißt, in der Stufe 1 geht es darum, kontrollierte Bewegungsmuster zu haben, also kontrolliertes Beugen und Strecken, den Quadrizeps zu aktivieren. In der zweiten Stufe geht es darum, grundlegende Kraft aufzubauen. Das heißt also, dort zu trainieren, was jetzt vom Therapeuten als tolerierbare Tiefe, also als Winkel im Gelenk angegeben ist. Das würde ich auch dann nicht überschreiten, gerade wenn eine Meniskusnaht gemacht wird, weil da kann eine blöde Bewegung, kann dann schon dafür sorgen, dass sie dann reißt und dann mache ich halt alle anderen Bewegungen gut. Das ist dann nicht so gut. Deswegen kontrollierte Beinpresse, Beinbeugewinkel beachten, dann kommen Hüftgesäßübungen, Wadenheben dazu und dann geht es weiter in der Stufe 3, dass man dann versucht, dann später dann wieder eine einbeinige Kontrolle auch zu bekommen. Das heißt, wie man das zum Beispiel mit Treppensteigen macht, wie man das mit verschiedenen Ausfallschritten macht, immer noch kontrolliert, dann Balance, Koordination, Richtungsstabilität kommt dazu. Und dann in der vierten Stufe kommt dann vielleicht ein Rückkehr zum Sport. Das heißt also, wo man dann auch Bewegungen macht, die man dann im Sport hat, ob das jetzt Laufen ist, ob das Beschleunigen ist, ob das Abbremsen ist, ob das Landungen sind, ob das Richtungswechsel sind. Das heißt also, man muss immer da so ein bisschen flexibel sein, ein bisschen individuell. Und wie gesagt, dieses Return to Sport ist kein Datum im Kalender, sondern ein Prozess.
Genau, wir selber führen ja dieses Back to Performance oder Back to Sports durch, weil wir eben diese Lücke schließen zwischen der einfachen Physiotherapie und dann dem freien Training. Und das ist oft ein Manko, den man sieht, dass die Patienten dann noch nicht darauf vorbereitet werden. Und man kann es nun mal nicht mit eigenen Rezepten abbilden, dass man dann fünfmal die Woche zum Physiotherapeuten geht. Dafür ist unser System nicht gemacht. Insofern gibt es die Möglichkeit, dass man durch Anleitung und durch gut kontrolliertes Training eben diese Lücke schließt. Und das ist auch bei uns ein elementarer Punkt, bei uns im Therapiezentrum, wo wir eben genau dieses Back to Sports, wie man so schön sagt, oder Back to Performance, oder früher haben wir nur gesagt, Krankengymnastik an Gerät, übertrieben, ja. Also insofern, am Ende ist es einfach die Kräftigung unter kontrollierten Bedingungen.
Ja, wir haben noch eine Frage im Chat, und zwar, da kommen wir schon zu den Fragen im Chat. Und zwar die erste Frage ist: Hallo, ich hatte Mitte April links eine Teilresektion außen und habe immer noch mit einer Schwellung zu tun. Ist das noch im Bereich dieser Zeit?
Ja, es liegt daran, dass man beim Zugang in das Knie an zwei bestimmten Stellen eine kleine Pforte setzt oder einen Zugang setzt. Das sind die sogenannten Softspots. Das sind die Punkte, die man spürt, wenn man vorne aufs Knie drückt. Neben der Kniescheibe sind so zwei so Dellen drin. Und wenn man jetzt dort eben reinsticht, dann gibt es eine Narbe, die sich so ein bisschen nach außen zieht. So, jetzt kommt von innen der Druck und der drückt natürlich so diese zwei Stellen etwas raus. Das macht die Schwellung. Zweitens ist so, meistens wird ja auch bei der Kniechirurgie auch an der Schleimhaut von innen, also an der Gelenkinnenhaut, teilweise so Wucherungen entfernt, die zum Beispiel entzündliche Komponenten haben. Das kann zu Einblutungen kommen, es kann zu Reizungen kommen. Oder wenn wir den Meniskus naht machen, dann ist es gar nicht so selten, dass dieses Fremdmaterial im Knie wieder einen Reiz freisetzt. Und das führt dazu, dass Flüssigkeit sich produziert. Und Flüssigkeit ist nun mal ein Erguss und das kann eben eine Schwellung machen. Und das kann ohne weiteres ein Vierteljahr, ein halbes Jahr lang dauern. Kommt auf die Größe des Ergusses an, kommt auf die Menge an, würde ich sagen, ein kleinerer Erguss ist definitiv eigentlich vorprogrammiert.
Ja, dann kommt eine Frage im Chat: Mein Knie schmerzt beim Treppensteigen. Ist das automatisch ein Meniskusriss?
Nein, da kann ich dir sagen, was die Dame hat. Moment, oder Dame her? Egal. Da hat sie ein Problem mit ihrer Kniescheibe. Sie hat wahrscheinlich auf der Rückseite ihrer Kniescheibe ein Knorpelthema und das spürt man nur mal, wenn man das Knie anwinkelt und eben dann Gewicht draufbringt. Beim Treppensteigen aufwärts oder abwärts, weil das Körpergewicht schiebt nochmal. Die Kniescheibe wird ans Gleitlager rangepresst. Diese Person oder Mann oder Weiblein, ich kann die Frage jetzt nicht sehen, ja, die hat eindeutig kein Meniskusproblem, sondern ein Kniescheibenproblem.
Dann haben wir die Frage: Darf ich mit einem Meniskusriss Fahrrad fahren?
Ja, also ich würde klar ja, weil wir haben beim Radlfahren wenig Rotation im Knie. Somit ist es nicht gefährdet, dass der Meniskusriss größer wird oder sich einklemmt. Also so gesehen ist ein Meniskusriss außer bei den Sportarten, wo ich Rotationen habe oder hohe Stoßbelastungen, also Ballsportarten, Laufsportarten im freien Gelände, sind sicherlich kontraindiziert. Bewegungen auf dem Stepper, auf dem Rad, auf dem Crosstrainer, auf dem Sensor Pro, auch da gerichtete Übungen, sind für mich eigentlich kein Ausschlusskriterium, nein.
Dann kommt eine Frage, die könnte auf alle Gelenke passen und ich glaube, das ist schon fast, schon fast eine politische Frage. Was ist besser, Wärme oder Kälte?
Also in dem Fall Kälte, weil wir haben ja einen Reiz im Knie. Wir haben Schmerzfasern, die stark Signale senden und dieses Schmerzsignal kann ich mit Kälte eher abfangen. Wärme wird im Knie nicht viel bringen, weil wir wollen ja keine Durchblutungssteigerung haben. Ja, wir wollen eigentlich eher eine abschwellende Wirkung. Also ist definitiv, da ist es auch gar kein Politikum, sondern eine ganz klare Ansage meinerseits, Kälte ja.
Sehr gut. Und Felix, wir schauen auf die Uhr und ja, man kann es kaum glauben. Wir haben schon wieder überzogen. Das heißt, damit sind wir am Ende angekommen. Wenn wir uns ja heute drei Dinge mitnehmen, dann diese. Erstens, Meniskusriss ist nicht gleich Meniskusriss. Zweitens, eine Operation ist nicht automatisch die einzige Lösung. Und drittens, richtig dosierte Bewegung und Training können ein entscheidendes Teil des Weges zurück zu einem belastbaren Knie sein. Und Felix, vielen Dank für deine medizinische Expertise und natürlich vielen Dank auch an unsere Zuschauer und für eure Fragen.
Felix,
du darfst doch mal
fürs Zuhören und fürs Zuschauen und erstmal einen wunderschönen warmen Abend von München.
Ja, und vor allem, jetzt gibt ja Sonnenfinsternis.
Ja.
Ganz wichtig noch, unsere Webinare finden weiterhin, wie gesagt, mittwochs um 18 Uhr live statt. Und falls ihr eine Folge verpasst oder noch einmal anhören möchtet, die Aufzeichnungen findet ihr ab dem darauffolgenden Monat als Audio-Podcast auf Spotify und allen gängigen Podcast-Plattformen unter Fit und Fundiert. Abonniert den Podcast gerne, damit ihr keine Folge rund um Sporttraining, Ernährung und Gesundheit verpasst. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal bei Fit und Fundiert.